Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und zwar freue ich mich sehr, euch Zuhörer und Zuhörerinnen zu begrüßen zu unserer mittlerweile zweiten Halloween-Grusel-Spezialfolge. Wir sind heute wieder im Gegensatz zu unserer ersten Halloween-Folge vor einem Jahr in alter Stammbesetzung. Das bedeutet, mit mir am Start sind natürlich auch wieder Chris und Mauritz. Herzlich willkommen, Jungs. Wie geht's euch denn?
Hallo, wundervoll. Ich liebe diese Zeit des Jahres. Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit und besonders die Zeit vor Halloween und um Halloween herum gefällt mir besonders gut.
Ja, ich war auch von mir natürlich erstmal, hallo. Ich war vorhin im Rombergpark spazieren, ja, an diesem goldenen Herbsttag, den wir heute haben, und mit den bunten Bäumen und so, muss man schon zugeben, der Herbst ist natürlich mit Abstand die beste Jahreszeit, oder?
Naja, für unsere internationalen und Hörer von weiter weg muss man natürlich betonen, dass dies ein Park in Dortmund ist.
Das ist richtig, ja, auch ein bisschen geografisches Wissen eingestreut. Aber ja, ich kann mich da nur anschließen. Also wir nehmen ja ein bisschen vor unserem themengebenden Tag Halloween auf. Und ich kann auch nur euch beipflichten, dass es heute wirklich ein herrlicher, goldener Oktober-Herbsttag ist. Und ich das auch sehr schätze und sehr schön finde. Also perfekt für Spaziergänge. Ja, und dann, um sich hoffentlich abends ein bisschen auch zu gruseln.
Ja.
Und unter diesem Thema soll ja auch unsere diesjährige Spezial-Halloween-Folge widerstehen.
Ja, Halloween ist natürlich auch die Zeit des Horrors, der Horrorfilme, und die man sich dann natürlich auch zu dieser Zeit, also ich mir zumindest, versuche immer möglichst viele Horrorfilme anzusehen in dieser Zeit, und um auch richtig in die Stimmung dafür zu kommen. Und wir haben ja auch in unserer letzten Folge ein bisschen über das Horrorgenre geredet. Deswegen haben wir uns für dieses Jahr ein bisschen was Besonderes ausgedacht, und zwar eine Art Halloween-Bingo, nenne ich es mal, oder Horror-Bingo. Mauritz, möchtest du mal erklären, wie das Konzept unserer Folge ist?
Genau, also um, wie gesagt, einen kleinen Kontrast zur letzten Folge zu schaffen, haben wir uns sozusagen drei Kategorien ausgesucht, wo wir alle sozusagen eine Wahl getroffen haben, was für uns in dieser Kategorie besonders heraussticht aus dem Horrorgenre oder auch anderen Filmgenres. Und da gucken wir dann einfach mal, ja, was wir da so genommen haben, und ja, unterhalten uns ein bisschen darüber, würde ich sagen. Wir haben ja früher immer im privaten Kreis, auch schon mal am Anfang angesprochen, so eine Art Filmfights gemacht, was wir ja von YouTube so ein bisschen abgekupfert haben, wo eben zu verschiedenen Fragen zum Thema Filme oder Serien eine, ja, ne, wer ist der Beste da und da oder so. Und dann sucht man sich eben die Antwort aus und diskutiert ein bisschen darüber. So machen wir das heute ungefähr vielleicht auch, nur natürlich ohne den kompetitiven Aspekt.
Genau.
Und genau, schauen ein bisschen. Ne? Natürlich muss man sagen, dass das Horrorfilmgenre auch so ein bisschen Christophers oder Chrissys Heimspiel ist. Ja, also Kai und ich haben auch schon mal einen Horrorfilm gesehen, aber würde ich sagen, einen
einzigen.
Aber insgesamt würde ich sagen, bist du da schon so ein bisschen zu Hause in dem Genre, oder?
Ja, ich liebe Horrorfilme. Ich gucke sie immer wieder gern. Ich habe da schon viele gesehen und guck auch immer jedes Jahr, welche neuen Horrorfilme denn so rauskommen, die interessant sind. Ist natürlich häufig Einheitsbrei oder in letzter Zeit gerade wieder viele Franchise-Filme, die unterwegs sind. Aber es gibt doch dann immer wieder den einen oder anderen Lichtblick, und deswegen hoffe ich, dass wir auch mit unseren Picks hier heute euch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben können. Vielleicht ein bisschen auch als Einstimmung auf Halloween und auf die gruselige Zeit. Und ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir die Kategorien schon direkt benennen oder wollen wir das offen lassen? Erstmal.
Ich würde gerne vorab nochmal an eine kleine Begebenheit erinnern, die mir noch eingefallen ist. Nämlich habe ich mich gerade erinnert, dass wir auch vor einigen Jahren, ich glaube mittlerweile müssten es 6 Jahre sein, auch schon mal einen kleinen Horrorfilmabend im Kreise guter Freunde veranstaltet haben
das
an Halloween.
Richtig, ja.
Erinnert ihr euch noch daran?
Das ist richtig. Ja. War das nicht der Abend, in dem wir auch The Neon Demon geguckt haben?
Ja, das war auch dieser Abend, meine ich. Ja, den haben wir, glaube ich, als zweiten geguckt.
Ja.
Oder was als, haben wir noch,
oder
was
als
haben wir noch
ersten
geschaut?
Ich weiß nicht, ob wir 2 oder 3 geguckt haben.
Ich weiß aber Shining. Auch nicht mehr, welche Filme wir... Haben wir The Shining geguckt? Sicher?
Wir haben The Shining
geguckt. Ah ja, doch, klar, klar, ja,
richtig. Weil ein gewisser Kumpel mit Z da gesagt hat, dass, wie heißt sie, Shelley Duvall?
Ja.
Shelley Duvalls Charakter extrem hässlich sei.
Und dass zu viel Essen da wäre.
Dass zu viel Essen da wäre, genau. Und dass
dein Fernseher zu lang sei.
Genau.
Grüße gehen raus, du weißt, wer du bist. Diese beiden haben wir auf jeden Fall geschaut. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen dritten geschaut haben. Also aber ja, ist mir gerade eingefallen, war ja auch eine schöne Begebenheit und verknüpft irgendwie, finde ich, unsere Biografie jetzt auch noch mal mehr oder unsere Freundschaftsgeschichte auch noch mal mehr mit dem Halloween-Anlass.
Ja, auf jeden Fall liebe Grüße, ne? Auch von mir an der Stelle. Schön, dass du immer so brav zuhörst und immer uns immer treu bleibst. Danke dir. So, genau. Beim letzten Mal haben wir ja, ich höre das jetzt auch, ne? Wäre es natürlich jetzt peinlich, wenn das nicht hört. Egal. Beim letzten Mal haben wir ja, Chris und ich zu zweit, einen sehr labyrinthartigen Rundgang durch das ganze Genre gewagt und sind von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Das heißt auch, dass es heute vielleicht zu Doppelnennungen kommen könnte und natürlich bleibt es auch nicht aus, aber ich denke, das ist kein Problem. Und die erste Kategorie, was wir vorstellen, Chris?
Ja, die Frage ist, ob wir den Hörern die Möglichkeit geben, auch schon mal vorab sich ihre Picks zu überlegen für die Kategorien. Ja.
Und, ich denke, das wäre lustig.
Ja. Ne? Und deswegen würde ich sagen, wir starten damit, dass wir unsere Kategorien einfach mal nennen und die dann abklappern.
Ja, das ist doch eine Idee.
Ja, okay. Maurus, möchtest du die Kategorien benennen?
Die erste Kategorie wäre, wer ist der gruseligste oder verstörendste Killer oder Antagonist? Die zweite, Chris, wie war die?
Die zweite Kategorie ist das Setting, also das kreativste Horror-Setting, in dem ein Horrorfilm spielt. Das bedeutet zum Beispiel, in welcher Räumlichkeit spielt der Horrorfilm, zu welcher Zeit spielt der Horrorfilm und genau, das kreativste, ungewöhnlichste, was aber trotzdem funktioniert. Und die dritte Kategorie, Kai.
Ja, die würde ich dann einfach mal erklären. Genau, unsere dritte Kategorie ist der Horrorfilm mit dem größten oder dem höchsten Albtraumpotenzial. Also der Film, der euch wirklich schlaflose Nächte vor Grusel und Angst bereitet oder in der Kindheit bereitet hat. Ja. Da gibt es ja, denke ich, auch eine große Auswahl, die einem vielleicht in den Sinn kommen könnte, bestenfalls.
Ja, und da würde ich sagen, starten wir doch mal mit der Killer-Kategorie. Der verstörendste, angsteinflößendste Killer. Wer möchte da den Start machen? Moritz, hau mal raus.
Okay, ich leg da gerne los. Und zwar ist es gut gewesen bei der Kategorie, dass wir die Einschränkung Killer hatten. Denn wenn es nur die gruseligste Figur sein sollte, dann hätte ich wahrscheinlich das Mädchen aus Hereditary genommen, die von Milly Shapiro gespielt wird. Aber die ist ja keine Killerin, deswegen...
Warum? Warum findest du die gruselig?
Die ist sehr gruselig. Hast du den Film gesehen? Du hast den Film gesehen.
Natürlich, ne? Habe ich den Film gesehen.
Wir haben den zusammen geschaut. War das vielleicht sogar der dritte, den wir am Horrorabend geschaut haben?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe den mit dir geschaut, Kai.
Okay, wir haben den halt auf jeden Fall geschaut.
Sehr creepy, aber genau darum geht es halt nicht, denn es geht um den gruseligsten Killer und das ist für mich Pennywise, ja, aus S, ne, also It, eine natürlich etwas vielleicht langweilige Wahl, aber das Spannende ist, ich meine nicht die beiden Filme von 2017 und 19, sondern diese Fernsehverfilmung aus den 90ern mit Tim Curry. Die insgesamt als Filme, ich habe den früher mal gesehen, sind die gar nicht so spannend, aber die Darstellung dieses Clowns und die Schauspielleistung von Tim Curry ist unfassbar creepy und sehr, sehr gelungen. Also es gibt Szenen, wie er lacht und herumtanzt und das hat mich doch als Kind auf YouTube, gab es so Compilations, habe ich mir angeschaut und war doch ziemlich verstört davon. gruseliger finde ich als den heutigen, der diesen CGI-Clown, ne, damals hat, also, das war nix. Weil das, was ich so creepy fand an dieser Sache ist,
Moment, worum geht's denn überhaupt? Vielleicht können wir das erstmal für die Zuhörer, die damit jetzt gar nichts anfangen können, erklären.
Okay, Pennywise ist im Grunde, es geht um eine Kleinstadt in den Vereinigten Staaten, wo ein Clown namens Pennywise Kinder umbringt und eine Gruppe von solchen Kindern versucht dann, ihn gemeinsam zu stoppen. Im Grunde ist das die Handlung. Und dieser Clown, was mich da immer so verstört hat, dass eigentlich diese Stadt sozusagen recht normal ist und der teilweise einfach mitten am Tag irgendwo auftaucht und diese Kinder halt gruselt. Und dadurch, dass du irgendwie nie so richtig sicher vor ihm warst, das ist auch in den neuen Filmen so ein bisschen angedeutet, ne, dass er auch immer irgendwie überall auftauchen kann, das macht mich, hat mich schon immer sehr gegruselt. Und dass er eben dich auch natürlich an den unschuldigsten, ja, Mitgliedern der Gesellschaft vergreift, nämlich an Kindern, hat ihn für mich nochmal besonders gruseliger und erschreckender gemacht, weil das natürlich ziemlich skrupellos auch, ne? Deswegen meine Wahl ist Pennywise, aber aus den 90er-Filmen und nicht aus den aktuellen Filmen.
Zumal man ja auch sagen muss, der ist ja nicht nur der Clown, er ist ja praktisch die Manifestation der Angst, ne? Also es verwandelt sich immer in das, was den Kindern am meisten Angst macht.
Das stimmt, ja.
Ja. Und halt häufig sonst, wenn es das nicht tut, in dieser Form des Clowns, ja. Ja, ich finde tatsächlich auch ich habe auch alle Verfilmungen davon gesehen. Ich finde tatsächlich, dass der ziemlich gut aussieht, auch im 2017er Film. Also da wurde sicherlich auch mit Computereffekten nachgeholfen, aber auch ich finde, das Make-up sieht auch ganz gut aus. Zumindest in den Szenen, in denen er da nicht das Gesicht irgendwie verzerrt oder so. Da sieht auf jeden Fall der frühere besser aus. Gerade denke ich zum Beispiel an diese Eröffnungsszene, die ja sehr, sehr prägnant ist.
Die war gut, ja.
Von daher, ja, aber auch Tim Currys Darsteller ist natürlich sehr gut, obwohl ich auch den 1990er Film nicht so gut gealtert finde. Also ich würde da tatsächlich den 2017er bevorzugen. Der zweite war dann etwas schwächer.
Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nur ich finde jetzt die reine Figur des Pennywise, die ist in der älteren Version schon einfach unfassbar creepy. Also ich bin gerade dabei, nochmal die ganzen Fotos anzugucken und Screenshots aus dem Film und Junge, da schaudert es einen doch ziemlich.
Also ich finde, du hast da eine sehr nachvollziehbare Wahl getroffen auf jeden Fall. Und auch eine sehr klassische Wahl irgendwie, weil gerade diese Angst vor so Clowns oder es gab ja auch mal diese Phase mit den Horrorclowns irgendwie, ist ja gerade für Kinder irgendwie sehr verbreitet, finde ich. Also es ist ja ein Objekt, was sehr stark schon mit Grusel assoziiert ist irgendwie. Und vielleicht ist ja irgendwie auch so in unserer Generation oder in unserer älteren Geschwistergeneration das irgendwie verknüpft mit dieser Verfilmung also mit dieser 90er-Jahre-Verfilmung. Von wann ist die? 1990?
Ja.
Weil, also mir ging das auch so wie dir, dass ich das auch schon als Kind irgendwie kannte und mal so gesehen habe aus dem Fernsehen und mich das auch sehr gegruselt hat. Und ich finde das sehr nachvollziehbar und da gehe da auch mit, dass du das gruseliger findest als die 2017er Version, weil einfach durch so die praktischen Effekte und aber auch dieses ein bisschen komisch gealterte und verspulte so ein bisschen, das macht es irgendwie fast noch so ein bisschen schauderiger, finde ich. Also ja, gute Wahl.
Danke.
Hattest du denn auch, wo du gerade sagtest, dass du dir auch schon als junger Mensch da häufiger was angeguckt hast, das ist natürlich auch das, wo wir dann am Ende zu kommen, von dem Albtraumpotenzial. Hattest du denn da auch schon Albträume von Pennywise?
Sorry. Das weiß ich nicht. Ja, du kannst auch sagen. Also ich tatsächlich nicht.
Habe ich mich angesprochen gefühlt, ja.
Kann mich dran erinnern. Vielleicht kam mal eins mal vor, aber nicht, dass mich das nachhaltig belastet hätte. Früher als Kind hatte ich oft Albträume von einem Ritter, der mich verfolgt zu Hause. Das war schlimm. Das war echt interessant. Ich hatte das wirklich, aber da war ich wirklich noch im Grundschulalter, aber ich weiß es noch ganz genau. Vielleicht war es auch nur Einbildung im Nachhinein, aber ich habe wirklich quasi jede Nacht denselben Traum gehabt, wo ein Ritter bei mir zu Hause kommt. Es war ein Ritter von der Yu-Gi-Oh!-Karte, bildlich, dieser schwarze Ritter. Kennt ihr den noch von Yu-Gi-Oh!?
Ja.
Habe ich jetzt
der nicht hat mich, vor Augen. Der hat mich jede Nacht quasi im Traum umgebracht und dann bin ich immer aufgewacht. Und dann habe ich eines Nachts, kein Scheiß, habe ich mich dann im Traum so gut versteckt, dass er mich nicht gefunden hat. Und dann habe ich quasi diesen Traum überlebt und ab dann hatte ich den Traum nicht mehr.
Du meinst aber nicht den kopflosen
Ritter? Nee, okay. der hatte einen Kopf auf jeden Fall.
Okay.
Na gut. Ich habe mich sogar im Traum bei Freunden versteckt, damals beim Timon, aber auch da hat er mich erwischt. Also,
krass.
Schwieriger Traum. Auch an dich, liebe Grüße, falls du es hörst. Ne? Genau.
Danke, dass du Moritz im Traum
genau.
Unterschlupf geboten hast. Aber nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen.
Aber keine Grüße an den Ritter aus Yu-Gi-Oh! Nee, weil das Schlimme war, als ich das gemacht habe im Traum, hat er uns sogar beide geholt. Ah, also,
shit.
Das hat sich nicht gelohnt.
Ja, da hast du Timon mit reingeritten in den
Sorry
Tod.
Sorry dafür.
Ne?
Ja, dafür sind Freunde ja da. Also,
ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall gruselig, zweifelsohne. Mhm. Ja.
Ja, ja.
Ja. Kai, möchtest du mit deinem Pick weitermachen oder soll ich mal bei mir, weil ich habe einen Pick, wo du ja jetzt gerade sagtest, dass es ein klassisches Pick ist oder eins, was man häufiger hört. Ich habe eins, da habt ihr sicherlich noch nicht von gehört.
Ja, komm, dann heben wir uns das als Trophäe für die Kategorie auf und ich fahre einfach mal fort eben.
Alles klar, mach das.
Meine Figur für den gruseligsten Killer ist nämlich eine Figur, die es ist mir sehr schwer gefallen in dieser Kategorie, schwieriger als bei den anderen, da eine Auswahl zu treffen. Ja, weil mir irgendwie nicht so richtig eine Figur eingefallen ist, wo ich mich wirklich so nachhaltig vorgegruselt habe als Kind. Aber es ist jetzt eine Figur geworden, die eigentlich aus einer TV-Serie bekannt ist, aber es gibt da eben auch eine Verfilmung zu, sodass jetzt auch hier im Film-Podcast im Eigentlichen das, denke ich, adäquat ist. Nämlich rede ich von Killer Bob, gespielt von Frank Silver, der leider viel zu früh verstorben ist, aus David Lynchs und Mark Frosts großartiger Serie aus den 90ern Twin Peaks. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal über Twin Peaks gesprochen haben, ich erinnere mich nicht genau, ich könnte es mir aber gut vorstellen. Aber es ist ja jedenfalls so, dass zumindest in unseren Privatleben, Chris, der Austausch über Twin Peaks und generell die Serie, auch was so unseren Geschmack und so Schauerfahrungen im Jugend- und Erwachsenenalter angeht, schon eine große Rolle gespielt hat.
Ja, auf jeden
Fall.
Ja,
sodass das letztendlich eine Wahl war, hinter der ich jetzt absolut doch stehe, obwohl es mir schwer gefallen ist zuerst.
Krass, also mir fehlt ja leider immer noch die Serie und der Film. Irgendwann hole ich es mal nach, aber dass da jetzt ein Charakter vorkommt, der hier in dieses Ranking passt, das hätte ich, in diese Auflistung passt, hätte ich nicht erwartet.
Ja, also
erklärst du mal kurz, worum es geht und was.
Aber natürlich ist spoilerfrei, ne? Ganz wichtig.
Ich verhalte das so gut es geht spoilerfrei, genau. Also, Bob ist quasi eine Entität. Ein Geist, also der in Gestalt eines Menschen, der immer in Jeanskleidung angezogen ist und lange graue Haare hat, also sehr durchschnittlich unbedrohlich aussieht, auftritt, also diese Gestalt annimmt und im Laufe des Films und der Serie Twin Peaks eben die Teenagerin aus einem kleinen bürgerlichen, beschaulichen Ort in den USA, Laura Palmer, also eine Highschool-Schülerin, ja, verfolgt und ja, mit seiner Anwesenheit unter Druck setzt und belästigt und quasi ein böser Geist ist, der Kontrolle über sie übernehmen will oder sie besitzen will auch. Ja, und sie wird dadurch eben extrem ja, geängstigt und seelisch gefoltert, praktisch, sage ich jetzt mal, ich will immer tormented sagen, aber Ihr wisst, was ich meine, genau. Also Bob ist quasi eine Entität aus einer anderen Dimension, der seine Lebensenergie zieht aus Leid und Furcht und Schrecken anderer Menschen und deswegen immer das auszulösen sucht bei Laura Palmer, dieser Highschool-Schülerin eben.
Ich glaube, ich schaue da echt mal rein. Wie viele Staffeln gibt es?
Es gibt 3 Staffeln und das ist sehr und eben einen Film, der als Prequel fungiert, aber den du unbedingt nach den ersten beiden Staffeln gucken solltest. Also die Schaureihenfolge ist Staffel 1, Staffel 2, Film, Staffel 3, weil die dritte Staffel 25 Jahre nach den ersten beiden und dem Film gedreht wurde. Das ist sehr bemerkenswert, auch vom Look und so. Und die dritte Staffel hat auch eine ganz andere Atmosphäre und ganz andere Storyline. Aber ja, es ist alles sehr, ich finde, doch sehr gut miteinander in Verbindung gebracht. Und überhaupt eine grandiose Serie. Und ich liebe den Film auch sehr. Also absolute Empfehlung von meiner Seite. Ja, und obwohl Bob, ne, wenn man den googelt irgendwie, die Bilder, das sieht alles fast ein bisschen lächerlich aus, weil er eben
Er sieht aber schon gruselig aus, finde ich.
Er sieht schon gruselig aus, aber er hat jetzt kein furchteinflößendes Aussehen in dem Sinne. Jetzt nicht wie Pennywise so, aber er sieht schon gruselig aus.
Weil auch so aber immer so Faces, so Grimassen ziehen, ne? Die halt.
Ja, es ist schon sehr verstörend. Und die Art, wie der eben in der Serie vorkommt und da mit den Menschen interagiert und so, weil es auch ganz undurchsichtig ist alles und man auch nie weiß, wo er sich aufhält und was er ist eigentlich, ist sehr furchteinflößend. Ja. Und obwohl es so alt ist, die Serie, ist das, finde ich, sehr gut gruselig gealtert auch, durch die Machart dessen einfach. Und es gibt sehr viele, sehr verstörende Szenen mit ihm und deswegen meine Pick für den gruseligsten Killer Bob aus Twin Peaks.
Sehr schwierig, das spoilerfrei zu halten, weil tatsächlich der gesamte Film Twin Peaks Fire Walk With Me halt die Vorgeschichte erzählt. Also es geht ja in der Serie um das Murder Mystery so ein bisschen. Genau. Und die Serie erzählt halt, wie das passiert ist, also was dazu geführt hat. Deswegen spoilert die Serie, der Film die komplette Serie eigentlich. Genau. Ich habe tatsächlich den Film vor der Serie geguckt. Ich habe nichts verstanden im Film und ich dachte mir, das ist wieder ein klassischer David Lynch. Aber es hat mir tatsächlich dann nichts genommen in meinem Enjoyment, obwohl ich glaube, dass einige Reveals in der Serie sicherlich krass, also nochmal deutlich krasser sind, wenn man das vorher nicht weiß.
Ich denke auch. Also Empfehlung, schaut nicht den Film zuerst. Lieber die Serie zuerst schauen.
Aber sehr spannendes Detail hier auch nochmal. Das ist ja eine unglaubliche und eine sehr faszinierende Geschichte, wie das tatsächlich passiert ist. Weil der Darsteller Frank Silver ist ja eigentlich nur der Set-Dekorateur gewesen.
Richtig.
Und David Lynch hat ihn dann halt irgendwann am Set gesehen oder er war vielleicht auch irgendwo noch im Hintergrund zu sehen bei irgendeiner Aufnahme.
Ich meine, er war in einer Reflexion in einem Spiegel zu sehen.
Ja, und fand das dann so unheimlich, ihn dort zu sehen, dass er das dann drin gelassen hat und ihn dann halt weiter als Figur in die Serie eingebaut hat.
Ganz genau. Also eine spannende Geschichte auch für diese Figur, die so spontan da reinkam irgendwie.
Ja. Okay, gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem Pick. Das ist aus einem tschechoslowakischen Schwarz-Weiß-Film aus den 60ern.
Ach, doch, den kenne ich.
Und zwar handelt es sich um die Figur des Karel Kopferkringel in dem Film The Cremator oder Der Leichenverbrenner aus dem Jahr 1969.
Jetzt möchtest du aber richtig edgy rüberkommen, oder?
Ja, jetzt wollte ich sehr edgy rüberkommen, aber es ist tatsächlich ein Pick, den ich vertreten kann. Weil,
klingt auch gruselig.
Weil keine andere Figur mich wirklich so verstört hat. Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Also vielleicht 2 Jahre oder so, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und trotzdem war ich immer noch nachhaltig so verstört von dieser Figur. Es geht, wie der Name schon sagt, um einen Leichenverbrenner, also eigentlich um einen Bestatter, der eben in einer Leichenhalle die Leichen verbrennt. Und der wird gespielt von Rudolf Ruzinski. Und ihr könnt ja gerne parallel mal euch ansehen, wie der aussieht und so. Ist einfach so eine unglaublich unangenehme Performance von ihm, weil dieser Leichenverbrenner, den wir auch als Protagonist praktisch im Film begleiten. Er ist gleichzeitig Antagonist und Protagonist. Einen unglaublichen Spaß an seinem Job hat und eine absolut perverse Moral. Und gleichzeitig ist er so ein richtig schmieriger, unangenehmer Kerl, der die ganze Zeit seinen kleinen Kamm dabei hat und sich immer so sein fettiges Haar damit kämmt. Und das macht er in einer Szene, ist jetzt kein großer Spoiler, aber in einer Szene nimmt er diesen Kamm und kämmt auch eine Leiche, genauso wie er sich kämmt. Und es ist einfach so unangenehm alles, dass ich das hier sehr vertretbar finde. Karl Kopferkringel als mein Pick für den verstörendsten Killer auf jeden Fall zu nehmen. Und der Film ist ein richtiges Meisterwerk, den sollte man sich definitiv mal angucken. Es ist nicht nur ein Horrorfilm, es ist auch ein bisschen eine schwarze Komödie, obwohl die schon sehr, sehr makaber ist. Und es ist gleichzeitig auch ein sehr, sehr relevanter Film, weil er zu einer sehr historisch interessanten Zeit spielt. Und zwar in Anfang der 30er Jahre. Will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung der Nazi-Zeit, die ja auch auf die Tschechoslowakei damals einen großen Einfluss hatte. Mhm. Genau.
Aber ist es denn ein Mörder? Also ist sein Killersein durch seinen Beruf verbunden, was er macht, oder tötet er denn Leute?
Ja, es ist schon ein Killer, deswegen habe ich das ja hier als Pick genommen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Also,
ja, alles klar. Genau. Das wollte ich nur noch mal, dass mir das noch mal klar wird. Okay.
Ja,
das klingt spannend.
Das klingt nach einem spannenden Konzept und ich würde sagen, damit kann man auch schon zur zweiten Kategorie überleiten, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, Chris, weil es klingt sehr, sehr spannend. Kann man den dann irgendwo streamen? Oder?
Streamen kann man den nicht. Ich habe mir die von Bildstörung. Bildstörung ist ein ganz toller Verleih, der so richtig, also eigentlich Filme, die man sonst nirgendwo kriegt, rausbringt hier in Deutschland, oder habe ich mir die DVD von geholt, ist sehr, sehr empfehlenswert. Also auch einer meiner Lieblingshorrorfilme generell.
Ja, dann könntest du den ja mal längerfristig gedacht an uns verleihen eventuell.
Sehr gerne.
Oder wir gucken den mal gemeinsam.
Das geht auch.
Oder so, ja. Ja, eine spannende, also wirklich eine spannende, interessante Wahl in jedem Fall, ja.
Ja, dann machen wir weiter, Maurits. Du wolltest gerade schon ankündigen, unsere nächste Kategorie, das interessanteste Setting.
Okay. Ich habe mich da schwer getan, weil es gibt da viele spannende Konzepte und ich will jetzt auch gar nicht viele Sachen nennen oder so. Deswegen habe ich an einen Klassiker gedacht, den ich auch in relativ jungen Jahren geschaut habe. Und zwar hier Rec, kennt ihr den? Haben wir auch schon darüber gesprochen, ne? In der Film mit der, dieser spanische Film, wo dieses Kamerateam in der Feuerwache sich aufhält.
Ach, Rec wie das Kamerasymbol,
genau.
Was.
Genau, ja, das, okay. den wollte ich erst nehmen und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das ja voll der Quatsch, weil der Film natürlich auch nur auf der Mutter aller Found-Footage-Filme beruht und das ist natürlich das Blair Witch Project. Ein Film, der, den haben wir auch in der letzten Folge schon erwähnt, in einem unglaublichen Verhältnis von Erschaffungskosten zu Einspielergebnis steht, so ähnlich wie Paranormal Activity. Und ich muss sagen, auch zu Recht, weil diese Grundidee, genau, damals war das ja was komplett Neues, der ist ja, glaube ich, von 99, ne?
Ja.
Es geht ja um eine Gruppe, Studenten sind es meiner Meinung, glaube ich, oder? Die eine Legende gehört haben von einer Hexe, von der Blair Witch, die in einem Wald eben in Amerika leben soll. Und sie machen sich auf die Suche danach. Und der ist wirklich smart aufgebaut. Der hat auch damals eine gute Promokampagne erhalten. Zum Beispiel wurden damals in der Region oder auch in Amerika sozusagen so Flugblätter verteilt, so mit vermissten Anzeigen. Und darauf waren eben die drei Protagonisten zu sehen. Also das Kamerateam. Und dieses Found-Footage-Werk ist sozusagen wirklich so gut aufgebaut, dass es wirklich am Anfang wirkt, als wäre es eine richtige Reportage. Also es werden Leute interviewt und das wirkt wirklich alles sehr natürlich. Bis sie dann eben das kleine Dorf in der Nähe des Waldes verlassen und sich wirklich aktiv auf die Suche begeben. Und dann passieren natürlich einige gruselige Dinge. Ich will gar nichts vorwegnehmen. Auf jeden Fall wird es gruselig. Und ich finde das so interessant, weil heutzutage sind ja von Footage-Filme wie auch eben, ne, was gibt's noch, Cloverfield Lane oder unser Lieblingsfilm Trollhunter, ne? Alles komplette Meisterwerke, aber für uns ist es jetzt so normal, dieses von Footage-Format. Gibt ja wirklich auch unzählige, auch dieser Film, der hier Katakomben, der dann Paris spielt, habe ich das auch noch gesehen. Also natürlich haben diese Filme diese Magie, dass sie den Zuschauer sofort so ein bisschen mit involvieren, weil klar, du hast sozusagen diesen POV, ne? Als wärst du einer von den Leuten, die halt da mit dabei sind. Und du weißt auch sozusagen immer nur das, was auch gerade die Figuren wissen, weil es gibt ja keine Kamera, die andere Sachen zeigt, als das, was eben die Figuren sehen. Deswegen hatte schon ein spannendes Potenzial. Und dieser Film hat das wirklich, auch wenn es halt der erste war, schon ziemlich gut ausgearbeitet. Also mit vielen Kniffen, vielen kleinen, auch authentischen, also mit so Kleinigkeiten, die immer so ein bisschen diese Stimmung voranbringen. Es ist schwer zu beschreiben, ohne den Film vorwegzunehmen. Deswegen möchte ich einfach sagen, dass dadurch, dass die dieses Genre quasi mitgegründet haben, meines Wissens nach, vielleicht irre ich mich natürlich auch, finde ich das Konzept wirklich sehr, sehr stark, weil es das Horror-Genre natürlich stark geprägt hat und der Effekt klappt auch noch ganz gut. Also hat das natürlich nicht so den hohen Wiederschauwert, aber ich finde beim ersten Mal gucken ins Blair Witch Project sehr, sehr stark. Und ja, hat wie gesagt die Pforten geöffnet für ein wichtiges Horror-Genre.
Okay.
Tolles Konzept.
Okay, ja, gut. Da muss ich jetzt mal was zu sagen, was ich glaube ich noch nie hier im Podcast gesagt habe. Nee, das stimmt nicht ganz, aber ich habe den Film nicht gesehen. Also weder REC noch Blair Witch Project.
Mhm. Also oh, ja, REC ist quasi ähnlich, ne? Nur halt ein bisschen, es ist schon anders. Da geht es halt sozusagen mehr so um Zombies, ne? Also ein Kamerateam möchte eine Feuerwehr begleiten und dann sind die in einem Einsatz und dann gibt es so eine Seuche. Auch ganz gut. Aber genau, Blair Witch Project hat halt nochmal diesen mysteriöseren Ansatz. Und wie gesagt, kann ich beide wirklich empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, und Blair Witch Project war ja so ein bisschen wirklich auch der Türöffner für so Found-Footage-Filme, würde ich sagen, ne?
Ja, das habe ich ja, genau.
Ja.
Versucht auszuführen, genau, ja.
Ja, ja, hast du gesagt, auf jeden Fall. Ja, war nur noch mal für
mich. Also meines Wissens nach war es wirklich der erste. Und ja, wenn man denkt, wie normal das mittlerweile ist als Genre, natürlich auch jetzt wieder weniger als früher, aber es gab also diese Phase wirklich zwischen 90ern und ich sag mal 2015, 16, 17.
Ja, es gab schon vorher Found-Footage-Filme, also ja. Zum Beispiel, ich muss mal gerade gucken, ob der tatsächlich vorher war. Also es gab, die waren aber so ganz obskur, so im asiatischen Raum und so.
Ja.
Von daher kann man das auf jeden Fall schon als einen der ersten, so der so dieses Phänomen erfolgreich gemacht hat, ne?
Mhm.
Ja.
Und ja, das Konzept finde ich halt schon sehr, sehr spannend und bietet auch viel Potenzial. Natürlich gibt es auch viele, die das eben dann natürlich auf billige Art dann natürlich nachmachen oder wie gesagt, die Kosten sind ja dann oft nicht so groß, aber naja, genau, das ist halt mein Pick, genau.
Ja, okay. Finde ich auch spannend, dass du jetzt diese Herangehensweise, Horrorfilme zu machen, hier untergebracht hast, auf jeden Fall.
Ja, also ansonsten hätte ich vielleicht sowas, einen der Ari Aster-Filme genommen, aber da wir dem eine eigene Folge gewidmet haben, dachte ich, komm, lassen wir den heute mal raus. Also The Witch oder
ja, stimmt.
Midsommar. Die könnte man sich auch beide hier irgendwie reinbringen.
Robert Eggers, meinst du?
Das ist nicht Ari Aster, ja.
Sorry,
Ari Aster ist Hereditary, ne?
Ja. Dann war da die Verwechslung, Entschuldigung. Ja. Gut, dass ihr aufpasst.
Wo natürlich ein kleines Missverständnis vielleicht hier vorliegt. Das Setting im Blair Witch Project wäre jetzt eigentlich der Wald.
Der Wald mit dem kleinen Dörfchen, ja.
Ja, dieses ländliche Setting.
Also klar, dass ich habe Setting und Konzept so ein bisschen vermischt. Mir ist klar, dass man auf die Frage sehr verschieden antworten kann, aber ich finde, es hat eigentlich ganz gut gepasst, weil ich ja doch, ich meine, das Setting hat ja auch sozusagen die Art, wie es eben eingesetzt wird mit dem Wald und Deck und dieser Found-Footage-Format und so. Ich finde, das ist schon eine interessante Art und Weise, das zu machen. Natürlich ist jetzt an sich Gruselwald an sich jetzt kein, ne, nicht das Allerbesonderste, aber ich fand das als Wahl doch eigentlich ganz, ganz passend.
Okay, alles klar. Ich würde dir nur noch mal sicher gehen, ob du dann das kreativste Konzept eher genommen hast, als jetzt das kreativste Setting in dem Sinne. Aber ist ja auch egal, eigentlich.
Ich meine, Wälder haben ja auch einfach von Natur aus diese Mystik und so. Und ich finde auch ganz spannend, weil wir ja wahrscheinlich alle halt natürlich, gerade wenn du in einem Land lebst, wo Märchen und so allgegenwärtig sind, als Kind hat man sich schon vorgestellt, wie es ist, wenn hier im Wald nebenan da eine Hexe oder so wäre. Und deswegen kann man sich natürlich in den Film auch, finde ich, gut reinfühlen, weil, ja, genau, Wälder allgemein einfach diese Mystik ausstrahlen.
Ja, nur weil halt viele Horrorfilme in einem Wald spielen, ne?
Ja, also, ja gut. So viele? Schon viele.
Schon einige. Aber ist ja egal. Also eher dann ein spannendes Konzept als jetzt das ungewöhnliche Setting, sage ich mal. Aber ich glaube, mein Pick könnte man da auch in beide Richtungen lenken. Aber
bin gespannt.
Ich will auf jeden Fall The Blair Witch Project mir auch irgendwann mal angucken, obwohl mir jetzt so Found-Footage-Filme es mir nicht unbedingt angetan haben. Also ich habe hier Paranormal Activity natürlich gesehen, also auch, glaube ich, mehrere Teile. Aber ja, das war dann immer so eher der Jumpscare-Horror, wobei ja Blair Witch Project ja, so wie ich gehört habe, sehr über die Atmosphäre auch kommen soll, was ich ja viel besser finde.
Ja, und bei, ist es nicht so, dass bei Paranormal die Kamera einfach nur rumsteht, sozusagen?
Ja, genau. Das ist praktisch die Überwachungskamera, die sie so installiert haben. Ne? Ja, ja.
Genau, und da ist ja mehr so Handycam-Atmosphäre. Also, na, egal.
Ja.
Was hast du denn dir Schönes ausgesucht?
Ich oder Kai?
Chris.
Okay, alles klar. Ich habe mir einen Film ausgesucht, der, finde ich, auch in seinem Setting als auch in seiner Idee sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar hatte ich erst überlegt, kreativstes Setting könnte man auch da nochmal ein kleine Empfehlung an der Stelle, The Skin I Live In nehmen. Einen unglaublich verstörenden Film, auch wie ich finde, ein spanischer Horrorfilm aus 2010 oder 2011 mit Antonio Banderas in der Hauptrolle, der einen einen Schönheitschirurgen spielt, und das Setting des Films ist praktisch sein Haus, und aber nicht nur das, also ich habe dann gedacht, ja, da geht's noch ein bisschen weiter, und dementsprechend, da wäre auch eher so das Konzept interessant gewesen als das Setting, deswegen habe ich mir überlegt, okay, wo ist denn das Setting, also wo es stattfindet, so richtig interessant. Natürlich Robert Eggers, Der Leuchtturm ist einem da auch in den Sinn gekommen, aber ich habe mich tatsächlich für einen Film entschieden aus den 80er Jahren, auch ein Klassiker des Horrorgenres, und zwar Das Ding von John Carpenter, oder Das Ding aus einer anderen Welt. Genau, der ja auch tatsächlich ein Remake ist von einem Film aus den 50er Jahren, und beide spielen logischerweise gleichermaßen in einem Forschungszentrum, in dem eben die Protagonisten gefangen sind mit diesem sogenannten Ding, und es spielt in der Antarktis, wo natürlich es kein Entkommen gibt, literally kein Entkommen gibt, so an so ziemlich einsamsten Ort der Welt, wo auch die Protagonisten überhaupt gar keinen Ausweg haben in der Situation, in der sie sich befinden, in dem eben dieses Ding aus einer anderen Welt in ihr Forschungszentrum eindringt. Und das besonders perfide an diesem Film ist, dass dieses Ding sich eben verwandeln kann, also verwandeln kann in eigentlich alles, was es will. Dementsprechend kann man nie wissen, wo ist das Ding und vor allem, wer ist das Ding, weil es sich dann auch irgendwann in beispielsweise die Menschen verwandelt, die dort so arbeiten.
Ja, okay, also das klingt ja tatsächlich, also da sehe ich auf jeden Fall das kreative Setting. Das klingt sehr interessant, dieses isolierte, hilflose Setting, das erinnert mich auch sofort ein bisschen an Alien.
Alien.
Ne?
Ja, klar. Alien ist natürlich in einem Raumschiff, da kann man natürlich auch sagen, ist ein kreatives Setting, aber mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Horrorfilme, die auf Raumschiffen spielen, wo man dann sagt, okay, da kann man halt nicht weg. Aber ich glaube, es gibt keinen weiteren Horrorfilm, der in der Antarktis tatsächlich spielt. Und von daher fand ich das sehr interessant.
Also es ist ein sehr unkonventionelles und unverbrauchtes Setting auf jeden Fall auch.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Und ja, wahrscheinlich, weil alle Filme danach nicht den direkten Vergleich halt wagen wollten, ne? Weil es ja ein ziemliches Meisterwerk, würde ich fast schon behaupten, oder zumindest sehr, sehr guter Film.
Ja.
Und wahrscheinlich hätte dann bei jedem weiteren Film mit einer Antarktis-Station hätten alle gesagt, ach klar, das Ding.
Ja, genau.
Ja, Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, dann will man nicht der zweite Regisseur sein oder so, der auch den zweiten Antarktis-Horrorfilm macht irgendwie, ne?
Genau wie bei zum Beispiel, als Avatar rauskam, haben ja auch alle gesagt, ne, klar, einfach nur Pocahontas im Weltall, ne? Also,
das ist natürlich...
Ja, das ist natürlich die Geschichte dann eher als das Setting. Ja, aber
ich musste sofort an den Vergleich denken. Aber
Alien ist nur das Ding im Weltall. Aber Alien ist älter als
Alien ist älter. Aber Alien hat nicht die Besonderheit, dass es sich eben um dieses verwandelnde Ding handelt.
Das Ding ist nur Alien in der Antarktis.
Ich wollte sagen, Chris. Das Ding ist ja auch ein Alien, oder?
Das Ding verwandelt sich eben und sieht dann halt aus wie die Menschen. Also.
Ja, es ist schon nochmal.
Körperwandel praktisch. Also, es kommt in die Station in Form eines Huskies. Und wenn man bestimmte Dinge macht, dann zeigt das Wesen seine wahre Gestalt, aber diese wahre Gestalt gibt es halt eigentlich nicht. Dann verändert es sich so. Also es sind extrem gute praktische Effekte, die hier eingesetzt werden in dem Film. Es kann sich halt dann alles verändern, was es will, aber so, wenn man bestimmte Dinge tut, die ich jetzt ja nicht verraten möchte, dann fliegt es praktisch auseinander und dann dehnt sich das halt aus und es ist sehr, sehr verstörend, was so mit den Körpern passiert, also nicht nur des Husky, sondern auch mit den menschlichen Körpern. Da gibt es Szenen, wo sich die Haut nach außen wölbt und also es ist schon extrem verstörend, aber sehr, sehr gut. Also,
ja, ich mag den auch ganz gerne.
Ja, also ist ein großartiger Film und auch besser als das Original aus den 50ern. Weil da waren natürlich die Effekte noch nicht so gut. Und ich glaube auch, ich habe den auch mal gesehen, aber es ist lange her. Ich glaube, dass es da zwar auch in der Antarktis spielt, aber ein ganz simples Alien halt ist, das die da heimsucht. Also dieser Extra-Dreh mit diesem Gestaltwander, den gibt es da nicht so.
Also, wie gesagt, sehr interessant. Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß, dass der sehr gerühmt ist für die praktischen Effekte. Ist da nicht auch diese Szene, wo das Ding dann aus dem Bauch kommt irgendwie oder so?
Das ist jetzt Alien, oder nicht?
Ja, das, wo es aus dem Bauch kommt, ist Alien. Es gibt eine Szene, in der ein vermeintlich Toter mit einem Defibrillator wiedergeweckt werden soll.
Nee, das meine ich, aber ja, genau. Doch, wo der Brustkorb aufspringt.
Genau,
dann, ne?
Genau, aber das ist dann doch praktisch. Das Ding, das vor dem Defibrillator praktisch dann ausweicht und ne? Also, wie gesagt, es kann den Körper verformen. Ja,
also dieses einsame Antarktis-Szenario macht mir auf jeden Fall Lust, den anzuschauen.
Ja, ist großartig und kann man dementsprechend auch sehr gut im Winter sehen. Nicht nur an Halloween, sondern auch, wenn es eben geschneit hat.
Also ist auch ein guter Horrorfilm, abseits jetzt davon. Ist jetzt nicht nur das Szenario des Settings wegen, sondern...
Nee, ist auch sonst ein herausragender, vor allem sehr, sehr spannender Film. Also jetzt kein Film, der einem vielleicht Albträume macht, also vielleicht eventuell durch die Effekte, aber es ist ein sehr, sehr spannender Film, weil eben immer diese Spannung ist, dass die sich gegenseitig nicht trauen. Und das Interessante ist, dass John Carpenter, der Regisseur, den man ja auch zum Beispiel vom Original Halloween-Film kennt, den Darsteller nicht gesagt hat, wer das Ding ist. Also selbst die Darsteller, die das Ding zu der Zeit in der Szene waren, wussten das nicht. Und dadurch entsteht so eine total interessante, misstrauische Spannung, die richtig großartig ist. Also es ist auch so ein bisschen so ein, wie nennt man das nochmal?
Kammerspiel.
Es ist auch ein extrem starkes Kammerspiel-Drama und ein Kammerspiel-Thriller zusätzlich, ja.
Die Jungs haben also quasi eine Runde Werwolf gespielt, ne?
Genau, ja.
Vergleich.
Eventuell fußt das Konzept des Spiels Werwolf sogar auf diesem Film, wer weiß.
Wer weiß. Ja, aber interessant auf jeden Fall. Ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Pick für das kreativste Setting eines Horrorfilms, würde ich vorschlagen.
Ja.
Und zwar ist es relativ witzig, das hatte ich jetzt auch nicht kommen sehen, wir hatten uns ja nicht abgesprochen über unsere Picks, nämlich, es ist keine Doppelung, aber... Wir hatten jetzt hier gerade schon, Mauritz hatte ja mit Wreck einen spanischen Film. Chris hat einen als mögliche Auswahl einen spanischen Film angesprochen. Und mein Film ist auch wieder ein spanischer beziehungsweise mexikanischer Film. Vielleicht ahnt ihr es schon. Nämlich habe ich Es ist auch kein richtiger Horrorfilm, aber ich fand ihn sehr gruselig als Kind. Und das Setting ist einfach so wahnsinnig kreativ, dass ich den nehmen musste. Es ist für mich Pans Labyrinth.
Hm.
Von Guillermo oder Guillermo del Toro aus dem Jahr 2006.
Ja.
Ja, ich denke, der ist ja auch vielen bekannt. Der ist ja schon, also, ne, viel prämiert worden und so. Ne, und eben zu dem Setting fand ich da, also finde ich da sehr reizvoll, dass es eben historisch so ein, oder zumindest in unserer Popkultur jetzt habe ich das Gefühl, so ein unverbrauchtes, ungenutztes Szenario ist, nach dem Spanischen Bürgerkrieg eben, aber mit diesem Weltkriegsszenario darum herum noch praktisch. Ja, und einfach das Setting dieser traumhaften oder albtraumhaften Fantasiewelt mit diesen Gestalten, die da immer herumwandeln, ja, in denen eben die, in das eben die Protagonistin praktisch eintaucht, ja, und so vor der realen Welt flieht immer wieder.
Ja.
Genau. Ja, das soweit zu dem Film. Und wie gesagt, ich habe, also es ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber es ist mir einfach nachhaltig so im Kopf geblieben, dass das Design dieser Welt und dieser Figuren, ja, und wie gesagt, weil ich auch jetzt mit der spanischen Geschichte, sage ich mal, jetzt nicht so im Detail vertraut bin oder da nicht so bewandert bin, finde ich das einfach ein spannendes zeitliches Setting, also den historischen Zeitpunkt praktisch. Ja, aber auch das Setting in dieser Albtraumwelt, ja, einfach äußerst gruselig und fand ich sehr reizvoll.
Ja, ich glaube auch ein Film, bei dem man Gefahr läuft, wenn man den zu früh sieht, da auch sehr verstört zu werden.
Ja, das denke ich aber auch. Ja, deswegen finde ich den jetzt auch als Horrorfilm-Pick, finde ich den zumindest
rechtfertigbar.
Auch okay. Definitiv. Ja.
Der fehlt mir auch noch, ey.
Ist ein richtiges Meisterwerk, muss ich auch sagen. Ich finde ihn auch großartig. Mit vielen anderen Filmen von Guillermo del Toro konnte ich nicht ganz so viel anfangen tatsächlich. Unter anderem ja auch mit hier The Shape of Water, den wir damals im Kino geguckt haben, zusammen.
Ja, weiß ich noch, genau.
Ja, den fanden wir, glaube ich, beide auch okay, also in Ordnung. Aber
ja, der war auf jeden Fall, ja.
Der wurde ja sehr gelobt. Und,
ja, der war ja der beste Film in dem Jahr sogar, ne?
Genau. Der wurde als bester Film prämiert. So gut fand ich ihn dann tatsächlich nicht. Und auch so die Hellboy-Filme, die finde ich auch okay, aber finde ich jetzt auch nicht so großartig.
Also die machen schon Spaß.
Gealtert wie andere.
Ach, ich finde die auf jeden Fall ganz gut. Also ich mag seinen Stil so ganz gerne, aber alles nicht so überragend, eben wie es aufgenommen wird vielleicht, schon sehr gut mit Daseinsberechtigung, aber Pans Labyrinth sticht da auf jeden Fall für mich auch deutlich hervor nochmal.
Das finde ich auch, ja.
Ja, cool. Wunderbar, dann war schon bei der letzten Kategorie, ne?
Jo. Genau, sind wir schon bei unserer letzten Kategorie, nämlich das höchste Albtraumpotenzial eines Filmes.
Genau, da könnt ihr ja gerne mal erzählen, ob ihr tatsächlich dann auch Albträume davon hattet und wann ihr den Film gesehen habt und so. Das finde ich mal ganz interessant zu erfahren. Wer möchte denn hier mal starten?
Also Mauritz hat jetzt gerade immer begonnen. Wir können das beibehalten oder ich kann direkt anschließen.
Nee, ich leg da gerne bitte. Los auf jeden Fall. Dann lassen wir es so, wie es war.
Jo.
Also bei mir natürlich ist es ein Film, den ich erst vor knapp 2 Jahren gesehen habe. Und zwar ist es Bruder vor Luder von den Lochis.
Ich dachte jetzt, hättest du auch durchziehen können, kontrovers so, ne? Okay.
Also muss ich sagen, das ist schon ein ziemlicher Horrorfilm. Also stell dir vor, du bist mit Oliver Pocher im Schwimmbad und plötzlich kommt dann da Heiko und Roman und einer davon hat so eine Elefantenbadehose an.
Ja, ist wirklich
und,
sehr
gut. Naja,
hat vorher Viagra genommen, ne?
Ja, ohne es zu wissen, ja.
Oder hat Durchfall im Nobel-Restaurant, auch
und,
ziemlich
und
schlimm.
Wird dann, und ja, stell dir vor, du bist ein Gast im Nobel-Restaurant und willst dann nach Heiko aufs Klo gehen. Ja, das ist natürlich dann ein Albtraum.
Ja.
Nee, Spaß beiseite, der Film ist zwar wirklich komplett ein Albtraum, aber ich habe mich für Blutgericht in Texas entschieden, ja, ein Film, den ich auch in der letzten Folge sehr stark besprochen habe, von 1974. Und zwar hat der Film, es geht um eine Gruppe junger Menschen, die mit einem Bus rumfahren und irgendwann, an verschiedenen Orten landen und am Ende in einem Haus landen, das von einer Familie bewohnt wird oder einer Wohngemeinschaft, die wo nicht alles ganz koscher abläuft, sage ich jetzt mal, die vielleicht Möbelstücke aus Leichenteilen besitzen und vielleicht ein bisschen kannibalistisch drauf sind, weiß man alles nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall gibt es da den legendären, berühmten Leatherface, den ich auch fast schon als Antwort bei der ersten Frage nehmen wollte. Ein Wesen, das eine Maske aus Menschenhaut trägt und einer Kettensäge rumläuft und dabei immer so ein sehr gruseliges, ja, wie ein verletzter Wookie klingendes Gestöhne rauslässt. Und dieser Film in diesem ja von Wüsten geprägten texanischen Staatsgebiet ist, also es ist ganz schwer zu beschreiben. Einerseits hat er so eine leichte Sommeratmosphäre, du kannst richtig immer die Hitze spüren, wenn du den siehst, aber gerade dieses Haus mit seinen ganzen Bewohnern und der Einrichtung, der Musik und dem der hat eine ganz besondere Atmosphäre, der Film, und ein Feeling, was der vermittelt, dass du, ja, wie soll man sagen, das mich damals schon ziemlich gegruselt hat, weil was ich so ganz spannend fand, am Ende gibt's ja einen Twist, ist kein Twist, aber am Ende eine der Personen will halt fliehen vor dem Leatherface, das ist kein Riesenspoiler, und was ich ganz spannend fand, es gibt eine Szene, da kommt jemand dazu, der einfach nur gerade halt als Passant da mit dabei ist, ja. und quasi zufällig auch dann in Gefahr ist. Und ich weiß nicht, warum das damals so gemacht wurde, weil eigentlich ist das ja unüblich, dass so der Antagonist gegen den Protagonisten irgendwie ankämpft oder so, und plötzlich kommt so ein Passant und dazu und mischt einfach so mit, das kennt man ja gar nicht, aber da ist es so. Und der Passant denkt sich, man merkt auch, wie der sich so denkt, was ist denn jetzt los? Und das in Kombi mit dieser durchgängigen Bedrohung, die dieser Film halt eben ausstrahlt, plus diese gruselige Atmosphäre, das hat schon Albtraumpotenzial, und nach dem ersten Mal gucken hatte ich auch eine traumhafte Begegnung, also nee, traumhaft ist das falsche Wort, eine innerträumliche Begegnung, also ich habe ihn im Traum auf jeden Fall einmal mitgenommen, die Experience, und gerade dieses Geräusch, wenn der losrennt, der Leatherface, das lässt einen, glaube ich, nicht los, also das wäre meine Antwort, Blutgericht in Texas, das Texas Kettensägenmassaker.
Und wann hast du den das erste Mal gesehen und hattest diesen Traum dann?
Das muss mit 13, 14 gewesen sein.
Mhm. Ah, okay. Ja.
Also der ist jetzt nicht ultra gruselig oder so, weil der halt auch so ein ganz bisschen lächerlich rüberkommt, muss man natürlich auch ganz klar sagen aus heutiger Sicht. Aber die Atmosphäre, die der Film kreiert, die habe ich doch wirklich selten gesehen. Und gerade, ja, weil diese Leute einfach wirklich nur eine gute Zeit haben wollen. Gut, das ist ja immer so ein Horrorfilm, ne? Was auch ganz spannend ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, einer der Protagonisten sitzt im Rollstuhl. Das ist ja auch schon sehr inklusiv gewesen damals. Und gerade der ist natürlich besonders verletzlich und rollt dann immer so durchs Haus und wird dann immer gejagt. Ah, man muss ihn einfach gesehen haben. Also
gibt auch eine sehr lustige Szene, in der der Rollstuhl umkippt am Anfang. Wenn er dann einfach so umkippt. Ja. Also spannend, bevor der Leatherface kommt. Es ist, der Film hat schon ein sehr niedriges Budget gehabt. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich den mit ein paar Freunden, ich glaube auch an einem Halloween-Horrorabend tatsächlich geguckt habe, aber nicht in dieser Konstellation, konnten auch einige damit nicht mehr so viel anfangen heutzutage und fanden den dann auch eher lächerlich. Aber ich finde, der ist sehr, sehr unangenehm. Man kann den ja förmlich riechen, den Film, ne? Weil der ja so, also weil das alles so eklig ist bei denen in dem Haus. Das ist einfach ein richtig ekliger Film. Und das bringt ja auch heute noch sehr, sehr gut rüber. Ja, und von daher gutes Pick, und den hätte ich auch ungern schon zu früh gesehen.
Ja, also ich habe den nicht gesehen, aber ich bin natürlich damit bekannt, weil das ja wirklich, also Leatherface, eine der bekanntesten Horrorfilm-Figuren, Slasher-Figuren ist, und das ja auch eine sehr bekannte Filmreihe ist irgendwie. Aber ich habe eigentlich immer gehört, dass, also obwohl ja manche Teile davon sicherlich sehr cheesy sind, dass der erste ja auch echt dann, wenn man sich darauf einlassen kann, so den Look, dieses Low-Budget-mäßige auch ganz gut sein soll.
Also der ist schon sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ne? Ob das jetzt ein guter Film nach unseren Maßstäben, die wir sonst am Ansetzen ist, kann man drüber sprechen, aber auf jeden Fall ist er unterhaltsam. Ne?
Ja, aber der ist ja auch einfach
auf jeden Fall sehr gut in der Horror-Community.
Ich denke ich auch.
Und der ist ja sehr iconic auf jeden Fall auch, würde ich sagen.
Ja.
Ja, also finde ich, kann ich sehen auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt doch auch, ohne jetzt zu spoilern, ich glaube am Ende diese Aufnahme, wo da Leatherface irgendwie wild diese Kettensäge so rumschwingt.
Ja.
Das ist funny. Die haben wir nämlich in der letzten Folge auch besprochen. Die bleibt für immer im Kopf,
die Szene. Ja, aber die ist doch richtig ästhetisch gefilmt, glaube ich sogar, ne?
Die passt gar nicht zum Rest des Films.
Also die sieht doch so richtig beautiful aus, ne? So, oder jetzt nur von der Komposition der Szene so. Es ist verstörend, aber...
Ja, also er tanzt halt so ein bisschen. Das ist also ja. auch einfach eine gute Schauspielleistung, muss man auch mal einfach so sagen.
Ja, also gute Auswahl, finde ich.
Ja. Dankeschön.
Jo, Kai.
Dann wäre jetzt Chris dran, ne?
Soll ich weitermachen?
Oder?
Ja, wenn du möchtest.
Dran, wenn wir das beibehalten.
Okay, ja, ich glaube, wir haben es eben nochmal geswitcht in der vorherigen, aber ist auch egal. Ich kann auch.
Ach, ich weiß es nicht.
Ich kann auch gerne weitermachen. Ich habe auch einen sehr ikonischen Horrorfilm und der bei mir früher auch Albträume ausgelöst hat, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen hatte. Sehr interessant, da gab es zwei Stück von. Das erste war Chucky die Mörderpuppe. Jo. Weil es gab mal auf YouTube, in der Anfangszeit von YouTube gab es so richtig dumme Erschreckvideos, wo einfach so irgendwas passiert ist und dann kam auf einmal Chucky die Mörderpuppe, so ein einfach reingeschnitten. Und da habe ich mich richtig erschrocken. Das hat ein böswilliger damaliger Freund von mir gezeigt und da hatte ich richtig
Angst vor. Also die war auch bei mir in der Schule damals ein Riesenthema, immer auch wenn die Filme eigentlich auch richtig billig
sind. Die Filme sind, also wenn man sich die heute mal anguckt, auch der erste schon, ja.
Aber eigentlich witzig, dass es so in unserer, obwohl es ja gar nicht so unsere Generation ist, so in der Popkultur verankert ist, dass es jeder kennt irgendwie, ne?
Ja, das ist wahr.
Ja, ich meine, gruselige Puppen sind ja natürlich auch einfach eine Sache. Ja, heutzutage ist es halt Annabelle, weißt du, und bei uns war es halt Chucky, so, weißt du? Und jeder kennt doch diese Lagerfeuer-Geschichte, wo die Mutter ihrem Kind eine Puppe kauft, die immer 15, 15, 15 sagt. Und eines Tages kommt die Mutter nach Hause, das Kind ist tot und die Puppe sagt... 16, 16, 16, heißt es.
Oh, die kenne ich nicht, die Geschichte. Aber
nee, Junge, die habe ich damals... Man muss natürlich noch ein bisschen ausschmücken, aber die hat mich als Kind auch immer ziemlich gegruselt.
Albtraumpotenzial, ja.
Jedenfalls ist das aber nicht mein Pick, weil es gab noch einen anderen Film, der mir damals richtig, richtig Angst gemacht hat. Und zwar habe ich ganz unvermittelt eine Folge von Galileo Big Pictures geguckt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war. Es kann sein, dass es sogar eine Filmfolge war. Also irgendwie die Big Pictures war ja immer so eine Reihe von Galileo, wo Ayman Abdallah dann halt so die besten Bilder irgendwie prämiert hat und dann so die Geschichte
erzählt hat. Das war so billig. Die haben immer so alte Galileos einfach nur neu verwurstet. Das war so eine... Das war einfach eine Samstagabend-Sendung, die war so billig.
Ich fand aber das war eigentlich cool. Ich fand das auch immer als Kind richtig cool. Das war eigentlich immer so richtig High-End-Programm irgendwie.
Ja. Und da gab es eine Folge zu Filmen, glaube ich, also so die 50 größten Bilder der Filmgeschichte. Und da gab es eins, wo Ayman Abdallah dann rumgelaufen ist und praktisch so im Hintergrund wurde es dann im Greenscreen das Bild so dran gemacht. Und das war ein Bild aus Der Exorzist. Und zwar das Bild, in dem die junge Dame, ich muss gerade mal nachschauen, wie sie genau hieß, Regan, von Linda Blair gespielte Regan, mit dem verdrehten Kopf auf dem Bett sitzt, mit dem einmal komplett nach hinten gedrehten Kopf und überall ist Blut auf dem Bett sitzt. Und dieses
Bild... Ich hab's genau im Kopf,
Dieses Bild hat mich einfach so verfolgt, nachdem ich da einmal Galileo Big Pictures geguckt habe. Ich dachte mir, ach du Kacke, ich habe dann auch sofort ausgemacht, weil danach kam ja auch Ausschnitte aus dem Film. Ich dachte mir, ach du Kacke, Der Exorzist ist ja wirklich der schlimmste Horrorfilm überhaupt. Muss ja so sein. Und dann hatte ich richtig Angst und Albträume davor.
Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar.
Ja, und man muss sagen, es ist auch ein verdammt gruseliger Film. Also auch noch nach heutigen Standards, wenn man sich den anguckt. Nach Jahren habe ich mich da mal wieder herangetraut und es ist ein sehr gruseliger Film. Es geht eigentlich um es ist eigentlich die klassische Teufel-besessenen Geschichte. Es geht um ein junges Mädchen, in das sich praktisch ein Dämon einnistet und dann versucht man, sie halt wieder mit herkömmlichen Methoden zu beruhigen, was aber nicht funktioniert. Und dann bestellt man irgendwann einen Exorzisten, also einen Teufelsaustreiber von der Kirche, gespielt von Max von Sydow, der sie dann wieder normal machen soll. Das ist eigentlich die Handlung. Also ganz klassische Geschichte, aber extrem gut inszenierter Film. Also besonders in der zweiten Hälfte, man muss sagen, in der ersten Hälfte ist er sehr, sehr langsam erzählt. Es passieren auch so viele Dinge in der ersten halben Stunde, wo man sich fragt, okay, was ist das jetzt? Da werden dann so alte Artefakte gefunden bei Ausgrabungen in Ägypten und das hat dann alles mit diesem Dämon zu tun. Und erst so richtig in der zweiten Hälfte nimmt er an Fahrt auf, also da ist er relativ langsam, aber dann in der zweiten Hälfte ist er richtig gut und vor allem extrem gut inszeniert. Auch diese Kälte, die immer so in der Gegenwart von dem Mädchen zu spüren ist, ist schon ganz großartig. Und ich meine, auch die Darstellerin war ja zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr jung und wie die so aussieht und was sie so alles auch sagt. Also da ist ja der Dämon wird tatsächlich von einer anderen Darstellerin gesprochen, weil das, was sie sagt, ist definitiv nicht jugendfrei und auch was da so passiert, ist schon ganz schön heftig, wenn man sich überlegt, dass da so eine junge Darstellerin das damals gespielt hat und halt auch diese Maske immer auf hatte. Das ist schon ganz schön übel. Also immer noch ein ziemlich verstörender Film, wie ich finde. Der Exorzist.
Ja, gerade wenn man bedenkt, natürlich, ne, eine gute Wahl, dass das ja auf wahren Begebenheiten beruht. Also ich bin ja großer True-Crime-Fan und da gibt es ja also diese deutsche Anneliese Michel, die das Vorbild dafür war. Weiß nicht, ob ihr das schon mal damit beschäftigt habt, aber es gibt da Tonaufnahmen von dieser realen jungen Frau in Deutschland, die auch sich mehrere Exorzismen unterziehen musste und dann zwar nicht über die Decke gelaufen ist, an der Decke gelaufen ist, aber dafür ja sich abgemagert hat und ja, diese Audioaufnahmen, die gibt's auf YouTube auch und unglaublich, also da müsst ihr euch mal beschäftigen, ganz, ganz schlimm.
Ja, obwohl man sagen muss, also es gab ja mehrere Fälle davon, Exorzismus wurde ja tatsächlich durchgeführt, das ist erst nach dem Film passiert, also nachdem der Film rauskam.
Echt?
Ja. Ach, so, sehr interessant, okay.
Hast du mich jetzt aber, vom ist denn der Film?
73.
Ach, dann hast du mich jetzt aber richtig entblößt.
Na, aber es gab ja ganz viele andere. Also hier Anna Eklund ist zum Beispiel noch so ein Fall. Also da gab es viele, viele Fälle von.
Ich dachte mal, dass Anneliese Michel der Fall dafür schlechthin war. Ja gut, danke, dass du mich
in
da
beleidigt hast.
Stimmt, auf jeden Fall. Stimmt, die ist 76 gestorben. Ja, krass. Unglaublich. Na, auf jeden Fall, ja. Gut, dass es heutzutage nicht mal so oft durchgeführt wird, zumindest in Europa. Schlimmes Thema, ey. Aber wirklich guter Film. Halt, war auch in meiner engeren Auswahl, das muss man sagen. Also der hat eine ganz starke Atmosphäre auch.
Also weiß noch, dass wir den auch bei einem Filmabend leider mal nicht gucken konnten, aber irgendwie schön finde ich gerade, dass wir echt, wenn man jetzt so drüber spricht, so viele Klassiker auch schon zusammen geschaut haben, weil wir da Tonprobleme hatten, ging das nicht?
Ja, richtig.
Aber das ist ja ein großer Klassiker, den ich seitdem auch immer noch mal sehen muss. Aber natürlich weiß ich darüber Bescheid so. Ja, und eine sehr nachvollziehbare Auswahl. Und auch jetzt schön, finde ich, habe ich das Gefühl, mit dem Blutgericht in Texas auch, also wirklich ein sehr klassischer, zutreffender Horrorfilm-Pick.
Ja. Ich habe was gefunden, Mauritz, gerade mal, um das nochmal anzuführen. Es gibt ja den Exorzismus der Emily Rose, das ist ja auch nochmal so ein Film von 2005 oder so, und da ist die Anneliese Michel das Vorbild von gewesen.
Ah, okay, dann habe ich da die Verwechslung.
Und Requiem gibt es auch, ein deutscher Film, wo es darum geht, ja.
Ja gut, sehr interessant in jedem Fall. Und wann, wie alt warst du da, als du dann die Albträume hattest nach Galileo Big Pictures?
Mal 12 vielleicht. Muss mal gucken, wann das ausgestrahlt wurde. Dann kann man es ja eventuell. Also Erstausstrahlung, 1. Mai 2009. Ich denke mal, dass ich da so 12 war, ja.
Galileo Big Pictures mit Ayman Abdallah.
Ja, gute Sendung. Grüße gehen raus an der Stelle auch.
Die war so wack. Die kam ja samstagabends, ey. Da war doch.
Also, ich fand das als Kind auch wirklich überragend, muss ich sagen.
Ja, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Schlag den Raab und Galileo Big Pictures, immer Schlag den Raab.
Ich kann es sogar genau sagen. Es war der 5. März 2010. Die 50 außergewöhnlichsten und spektakulärsten Szenen bekannter Hollywood-Streifen, hieß das. Und das war 5. März 2010.
Ja, Wahnsinn. Ja,
super.
Witzig.
Ja, dann bin ich jetzt mal auf Kais Antwort gespannt.
Ja, dann bilde ich mal den Abschluss. Meine Wahl ist jetzt ein bisschen... Also ich habe nicht tatsächliche Albträume durchlebt dessen, aber die Filme spiegeln das Gefühl von Albträumen, die ich schon hatte als Kind, sehr gut wider. Und es ist jetzt auch eine Wiederholung des gleichen Schöpfers, nämlich sind meine Filme für das größte Albtraumpotenzial fast eine aufgeteilte Nominierung. Inland Empire oder Eraserhead, beide von David Lynch.
Also sehr Lynch-lastig deine Picks heute.
Ja, sehr Lynch-lastig, aber es ist einfach so. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt was anderes genommen hätte, weil mich einfach der Stil von Lynch, also natürlich sehr fasziniert und ich die Filme sehr gerne mag, aber mich auch immer sehr gruselt, also auch heute noch. Ja, und es ist auch echt schwierig zu erzählen, worum es in den Filmen geht. Die sind wirklich sehr, ja, sehr traumartig, dass man gar nicht der Handlung richtig folgen kann stellenweise. Guckt die euch einfach an, würde ich sagen.
Ja. Oder lasst es auch. Wir können ja trotzdem mal kurz beschreiben, worum es geht.
Also in Eraserhead geht es, weißt du, wie der Protagonist heißt gerade?
Henry.
Geht es um Henry, der eben ein junger Mann ist und eine Partnerin hat.
Henry Spencer.
Henry Spencer, aber die ganze Welt, in der er sich bewegt, ist irgendwie schon sehr verspult und sehr komisch irgendwie. Ja, und seine Partnerin.
Ja, sie wird schwanger und gebärt dann ein mutiertes Kind.
Ein mutiertes Kind, was auch sehr gruselig aussieht. Ja, und das ist eben dieser. Er hadert dann so mit seinem Leben, mit dieser Partnerin und diesem Kind. Und es ist aber alles, die ganze Stimmung, es ist völlig schräg alles. Die besuchen dann auch die Schwiegereltern irgendwann mal. Aber es ist wirklich, wenn ihr den kennt oder den vor Augen habt, es ist alles andere als normal. Und ich finde das einfach nach wie vor beim ersten Schauen, aber auch immer noch extrem gruselig, diese unreale Welt, wo man auch gar nicht weiß, was stimmt und was es war und was es nicht war. Und alle Leute verhalten sich auch ganz seltsam. Es ist gar nicht so richtig berechenbar und ganz komisch alles. Ja, und bei Inland Empire auch genauso. Da ist es noch mehr mit diesen, ja, dass sich so unzusammenhängende, traumartige Sequenzen einfach ablösen. Ja, und das war immer schon für mich sehr bedrohlich. Und ich hatte jetzt nicht Albträume davon, weil ich die schon in einem Alter gesehen habe, wo ich das dann schon besser verpacken konnte irgendwie. Ja, wie alt waren wir da? 16, 17 oder so, als wir die Lynch-Abende gemacht haben, würde ich schätzen.
Ja.
Aber das hat mich zumindest so beunruhigt, dass ich mich dann auch manchmal, wenn ich daran gedacht habe oder so unmittelbar danach, keine Ahnung, dann im Keller oder so, zumindest auf jeden Fall unwohl gefühlt habe. Und ich denke, also ich bin überzeugt, wir haben ja früher immer gesagt, kann ich den Witz jetzt bringen? Der ist ein bisschen makaber.
Hau raus.
Können wir ja sonst piepen, aber Chris, ich erinnere mich jetzt, ne, ohne Gewehr als dummer Jugendscherz, dass wir immer gesagt haben, wenn man Inland Empire gesehen hätte, der ist ab 12, wenn man den wirklich mit 12 geguckt hätte, hätte man sich wirklich sofort suizidiert.
Ja.
Weißt du das noch, dass wir das gesagt haben?
Ja, aber die FSK war dem Film gar keinen Sinn macht.
Gar nicht zutreffend ist. Also der ist. Nein, der ist höchstgradig belastend und verstörend. Und was wir damit sagen wollten, deswegen dieser makabere Witz jetzt, nicht missverstehen oder nicht zu viel Bedeutung reinlegen, dass sicherlich man schlimme, schlimme Albträume gehabt hätte und sehr verstört gewesen wäre davon, hätte man den wirklich mit 12 angeguckt, ja.
Auf jeden Fall.
Und deswegen, weil die Filme quasi sind wie Albträume, so kann ich das auch noch mal formulieren und rechtfertigen. Deswegen sind das oder ist dann meinetwegen Eraserhead meine Wahl für das höchste Albtraumpotenzial in einem Film.
Ja, Eraserhead ist natürlich ein absoluter Kultfilm. Der war ja auch damals Teil der Midnight-Movie-Bewegung. Das waren dann sehr Filme, die absolut jenseits von allen Konventionen stattfanden, die man dann immer mitternachts auch im Autokino geguckt hat in den USA in den 70er Jahren. Und da war Eraserhead einer von, der da absolut zum Kult avanciert. Und der erste Film von David Lynch, wie ich finde, so ziemlich der beste Debütfilm, also jetzt ohne jetzt irgendwie das verglichen oder nachgeguckt zu haben, zumindest der beste, der mir gerade einfallen würde, weil es auch ein direkten Meisterwerk einfach ist. Ein Film, den man mit gar nichts anderem vergleichen kann. Und um nochmal kurz auf Inland Empire vielleicht, wir können ja kurz die Handlung einmal anreißen. Es geht eigentlich um eine Schauspielerin, die einen polnischen Film drehen will, der angeblich irgendwie verflucht ist. Also die Produktion musste schon mal gestoppt werden und sie nimmt aber dann den Auftrag an. Aber eigentlich ist die Handlung in dem Film wirklich völlig egal, weil der Film ist wirklich zu 100% auch aufgebaut wie ein Albtraum. Deswegen eine richtig gute Wahl, wie ich finde.
Ja, vielen Dank.
Es ist nämlich so, dass sie dann zwischen den Filmszenen und dem normalen Leben und allem ständig umherwechselt. Man weiß nie, auf welcher Ebene man ist. Es gibt dann irgendwie eine 30-minütige Sequenz. Und denkst du so, ach du Kacke, was passiert mit ihr? Und auf einmal ruft ein Regisseur, Schnitt, okay, war ganz gut, nächste Szene. Und man denkt so, was? Also, das ist so genial auch gemacht, weil es diese Ebenen auch immer durcheinander wirbelt. Komplett auch aufgebaut wie ein Albtraum. Er hat keine richtige Handlung irgendwann mehr, aber ein Film, den man gesehen haben muss, finde ich. Der geht auch 3 Stunden. Sehr schwierig, aber sollte man mal gesehen haben, wenn man alt genug ist, weil die FSK 12 macht da gar keinen Sinn.
Nee, das ist wirklich völlig fehl am Platze. Maurits, möchtest du da noch was zu sagen?
Ich muss leider wieder zugeben, dass ich zu David Lynch nahezu nichts beitragen kann. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich sowas hinter Inland Empire versteckt.
Ja.
Das überrascht mich doch. Hätte ich nicht erwartet, dass wir heute über den Film sprechen.
Ja.
Ach so, nee, überrascht dich das?
Ja, also ich habe mich damit nie beschäftigt, aber vom Titel hätte ich gedacht, das wäre jetzt so. Also ich hätte damit kein Mystery-Horror.
Der deutsche, also der deutsche Nebentitel ist auch Eine Frau in Schwierigkeiten.
Ach, also wirklich, der Titel ist irgendwie sehr konventionell oder lässt so irgendwas leicht Erklärbares dahinter vermuten, finde ich auch, aber das ist wirklich gar nicht der Fall. Nee. Und es ist ja auch nicht ein klassischer Horrorfilm, aber es ist wirklich extrem verstörend und belastend, finde ich.
Ja, absolut.
Klingt spannend.
Ja, wir müssen dir mal einen Lynch-Film zeigen, damit du mal verstehst, worüber wir hier reden.
Ja, ich bin immer noch drumherum. Wobei doch, ich glaube, Eraserhead habe ich schon mal gesehen. Habe ich das schon gesehen? Ich weiß gar nicht.
Glaube ich nicht. Sonst würdest du dich sicherlich daran erinnern.
Aber Elefantenmensch hat auf jeden Fall gesehen.
Ja, okay.
Der ist natürlich aber das auch ist
vielleicht. Aber der ist vielleicht nicht so lynchig.
Nee, der ist kein Horror. Auf jeden Fall kein Horrorfilm, ne?
Ich finde, ein guter wäre vielleicht Wild at Heart auch, um zu starten.
Oder Lost Highway.
Ja, doch. Richtig, ja. Okay. Ja, genau. Also, dann sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer kleinen Halloween-Grusel-Spezialfolge.
Eine kurze Sache noch zu Inland Empire, was es auch ganz gut beschreibt. Die meistgelikte Review des Films auf Letterboxd mit über 2800 Likes hat jemand geschrieben, einfach nur ein Fragezeichen.
Ja, ist es sehr zutreffend, absolut.
Ja, gut.
Ja.
Das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen.
Das passt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass ihr auch diesmal wieder Spaß hattet. Kai, ich wollte gar nicht die Abmod klauen. Mach gerne.
Nein, alles gut. Du kannst es auch gerne übernehmen. Ich wollte nur so Revue passieren lassen, dass ich es jetzt schön fand, bei dieser kleinen Spezialfolge dabei gewesen zu sein, im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, und ihr hoffentlich jetzt ein bisschen Inspiration gefunden habt, wenn es soweit ist und die Tage um Halloween anstehen und ihr einen gruseligen Film schauen möchtet, dass ihr euch da ein bisschen inspirieren lassen konntet von uns.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gruseln und dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne, wenn es wieder heißt Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Bis dann.
Tschüss.